In Fokus International bei Radio Dreieckland bleiben wir heute zwar innerhalb der Bundesrepublik, doch mit einem Thema, das globale Auswirkungen hat. In Hamburg wurde vorgestern das Denkmal für die Wehrmachtsdeserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz eröffnet. Ein Denkmal also für Menschen, die bei dem von Deutschen Reich verursachten Zweiten Weltkrieg nicht mitgemacht haben. Ihr hört ein Interview vom Freien Sender Kombinat Hamburg.
Wir haben Günther Jakob in der Leitung. Günther, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Hallo. Du hast gestern beobachtet, teilgenommen an einer Zeremonie am Dammtorbahnhof. Dort steht das deutsche Kriegsdenkmal aus dem Jahre 1936, glaube ich, mit Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen. Und direkt daneben ist gebaut worden das über Jahrzehnte geforderte Denkmal für Wehrmachtsdeserteure und erhält damit einen legitimatorischen Anstrich, vielleicht sogar mehr als einen Anstrich, für eben jenes Kriegsdenkmal der Deutschen. Vielleicht schilderst du zunächst, was dort sich gestern ereignet hat.
Ja, also ich war da tatsächlich nur als Beobachter. Das war eine Veranstaltung gestern, die von dem, eine Veranstaltung des Senats, kann man sagen. Es war also auch offiziell eine Veranstaltung des Senats. Es wurde also dieses Deserteur-Denkmal eingeweiht. Das war der Anlass dieser Veranstaltung. Das Denkmal für die Deserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz. In der Tat, dieses Denkmal wurde seit vielen Jahren gefordert und es waren dann einige Leute da, die Oberbürgermeister oder erster Bürgermeister Scholz hat dieses die erste Rede gehalten. Dann war Ludwig Baumann da, der Gründer des Bundesverbands der Opfer der Militärjustiz und der Bildhauer, der dieses Denkmal entworfen hat. Die drei haben Reden gehalten und andere Reden sollten dort auch nicht gehalten werden. Es war also eine Senatsveranstaltung und das Publikum, das kann ich schlecht sagen, das war eher ein sozialdemokratisches Publikum. Also soweit dazu. Das Problem an dieser ganzen Geschichte war oder ist, dass der sogenannte Kriegsklotz weiterhin dort unangetastet steht und vor Beginn der Einweihung des Deserteur-Denkmals auch noch von allen Parolen gesäubert wurde. Also es stand da und er strahlte hell wie 1936 und das ist das Problem. Also wir haben eine Situation, wo ein Deserteur-Denkmal, was man ja sagen kann, das ist ein Erfolg, dass es dieses Denkmal jetzt gibt. Man hat dieses Denkmal ganz absichtlich an den falschen Ort gestellt und das ist das Problem. Dieses Denkmal steht faktisch neben dem Kriegsklotz, nicht an einem Tatort. Die Tatorte der Hamburger Wehrmachtsjustiz sind das Generalkommando in der Sophienterrasse 14 und das wäre das Gefängnis Holstenklassis. Das sind einige von den größeren Tatorten der Wehrmachtsjustiz. Also in Holstenklassis wurden ungefähr 40 von 200 Wehrmachtsdeserteuren, die in Hamburg ungefähr 220 ermordet wurden, wurden 40 geköpft. Also das dieses Deserteur-Denkmal steht sozusagen am falschen Ort und wird, wenn man so will, missbraucht, zur Rettung des Kriegsklotzes. Und das ist eine ziemlich bittere Geschichte. Also man könnte so sagen, es war ein jahrelanger Prozess, in dem die Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz, die 1990 gegründet wurde, von betroffenen Opfern, ein jahrelanger Prozess, bis es dann 53 Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation von Nazi-Deutschland geschafft haben, das erste Mal eine gewisse Rehabilitierung, dann 57 Jahre später eine pauschale Rehabilitierung, dann 64 Jahre später wurden dann auch die Deserteure rehabilitiert, die wegen Kriegsverrat verurteilt waren und deswegen vorher nicht rehabilitiert wurde. Und dann baut man 70 Jahre später ein Denkmal für die Deserteure und anderen Opfer der NS-Militärjustiz. Und dieses Denkmal kommt aber an den Fall, dient dazu, zur Rettung, zur Verteidigung dieses Nazi-Denkmals des Kriegsklotzes, also ein Missbrauch des Deserteur-Denkmals für die Rettung des Nazi-Klotzes.
Du hast dich ja schon über Jahre, man kann sagen Jahrzehnte, mit deutscher Gedenkpolitik beschäftigt und bist hier wieder auf einen Gegenstand gestoßen, der eine ganze Serie von Gedenkpolitiken, Aktivitäten der Gedenkpolitik in die Rehabilitierungsgeschichte Deutschlands einordnet, und hast das nun gestern mit eigenen Augen und Ohren erlebt. Wie hast du die Reden aufgenommen? Wir haben keine schriftlichen Texte der Reden gefunden. Was wurde dort gesprochen?
Es gibt Auszüge der Reden auf den Homepages der Stadt Hamburg. Also Scholz hat solche Sachen gesagt, dass es sehr spät ist, leider, aber nicht zu spät. Und der Bildhauer hat sich in dem Sinn geäußert, dass dieses Denkmal eine heilende Funktion hätte. Also die Jahre der Auseinandersetzung mit Zerstörung und Farbanschlägen auf den Kriegsklotz sind sozusagen vorbei. Und jetzt findet eine Heilung statt. Und das entspricht durchaus insofern den Tatsachen, dass man feststellen kann, es gibt das, was früher einmal Konsens war, linker Konsens, da müsste man nochmal fragen, worin der bestand, dass dieser Kriegsklotz weg muss, das ist jetzt nicht mehr gesellschaftsfähig. Es gab ja mehrere Versuche. Dieser Kriegsklotz war in den 70er und 80er Jahren immer wieder Ziel von Kritik und auch Attacken. Es gab sogar mal einen Sprengstoffanschlag drauf und so weiter. Man hat sich an diesem Kriegsklotz gerieben, wenn man ihn für eine bestimmte Form der Kontinuität gehalten hat, auch zu Recht. Und diese Möglichkeit, jetzt sich weiterhin auf diesen Kriegsklotz zu beziehen, zu sagen, der muss weg, die ist vollkommen verschwunden seit gestern. Und da hat diese Erinnerungskultur, wirkt da als eine Art neue Totalität. Also es gibt da ein Bündnis von Staat und Zivilgesellschaft, das reicht bis hin zur Linkspartei, bis zum Golem und zum Politbüro, wenn man so will, sogar. Vor kurzem gab es in Hamburg eine Veranstaltung, wo konkret Autoren zusammen mit Bundeswehrsoldaten auf einem Podium saßen in Barmbek. Es findet eine Eingemeindung statt. Über diese Erinnerungskultur wird ein totalitärer Raum geschaffen, der hermetisch abgeschlossen ist, in dem man mit Kritik nicht mehr reinstößt, weil die Leute, die Kritik geübt haben, sind sozusagen jetzt mit in dieser halbstaatlichen und teilweise staatlichen, halbstaatlichen Erinnerungskultur. Und man tut im Grunde auf diese Weise eine Kontinuität des deutschen Volkes herbeischaffen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass immer mehr Leute in den letzten 25 Jahren anfingen, stolz auf dieses Land zu sein und die Berliner Republik als ihren Staat zu sehen und den sie verbessern wollen und der nach außen ein gutes Bild abgeben soll. Und dadurch wirkt diese Erinnerungskultur vereinnahmend. Das heißt, es gibt einen Schulterschluss zwischen staatlichen Zielen und Zivilgesellschaft. Und man ist froh, wir haben jetzt auch dieses Thema abgehakt mit den Deserteuren und wir haben jetzt die Angriffe, wir haben diese Auseinandersetzung befriedet um diesen Kriegsklotz und so können wir das ungefähr darstellen.
Ja, wir sollten vielleicht nochmal auf zwei Ebenen weitersprechen. Zum einen die heute noch lebenden Deserteure und die vielen, du hast es ja zwischendurch erwähnt, die vielen, die als Deserteure verurteilt worden sind und hingerichtet worden sind. Denen, die heute noch leben, wird Recht und Unrecht zugleich angetan oder gegeben. Recht, indem sie endlich eine Würdigung ihres Verhaltens und ihrer Haltung bekommen. Und Unrecht, indem die Unrechtsgeschichte, aus der sie geflohen waren, fortgeschrieben wird in der Form dieses Denkmals. Und die zweite Ebene, über die wir sprechen sollten, die vielen Stationen dieser deutschen Erinnerungspolitik nach 1989 insbesondere, die darüber vergessen machen wollen, wer Opfer und wer Täter ist. Und sich dabei zunutze machen, dass hier sowas herrscht wie eine große Volkssehnsucht, die Tätervergangenheit hinter sich zu lassen und sich dabei des Moments zu bedienen, sich selbst als Opfer zu sehen. Du hast dich beispielsweise anhand der Nazi-Aufmärsche in Dresden damit beschäftigt, die Bevölkerung in Dresden, die heute Pegida hinterherläuft, große Teile davon tun das, sich kollektiv in Opferpose begebend, angesichts der schon lange zurückliegenden alliierten Luftangriffe. Du hast es anhand der Wehrmachtsausstellung getan, du hast es anhand der versuchten Ausstellung in Peenemünde getan. Vielleicht kannst du diese einzelnen Stationen noch mal kurz skizzieren.
Naja, diese Wiedergutwerdung der Deutschen ist wirklich ein schwer zu schildernder Prozess, weil ob man jetzt die Wehrmachtsausstellung nimmt oder Peenemünde, du hast immer eine bestimmte Figur und diese Figur oder diesen Diskurslauf, den kann man schon ganz gut und plastisch an der Auseinandersetzung um diesen Kriegsklotz der letzten Jahre insbesondere zeigen. Also du, meinetwegen, um mit das Stichwort Peenemünde aufzugreifen. Damals in Peenemünde war es so, wo ich damals mit Nathan Snyder den Teilnehmern einer Veranstaltung gesagt habe, du hattest meinetwegen die Wehrmachtsausstellung, das war schon damals die zweite, die erste ist ja bekanntlich gekippt worden mit fragwürdigen Argumenten, dann gab es die zweite, aber schon bei der ersten war die Sache immer so organisiert, dass man ja, und das war ja auch Hannes Heer, der das so gebracht hat. Vater, vergib mir, es sollte ein kathartischer Prozess in Gang gesetzt werden. Man konfrontiert die Öffentlichkeit mit schrecklichen Bildern, die übrigens alle, die Leute alle zu Hause auf dem Dachboden haben und dafür keine Wehrmachtsaufstellung bräuchten. Aber man hat das gemacht und klagt an. Und diese Anklage, und das ist wirklich manchmal schwer zu verstehen, die Anklage soll dazu dienen, einen kathartischen Prozess der Versöhnung in Gang zu setzen. Und das lief damals schon bei der ersten Wehrmachtsausstellung so, dass man einerseits die Wehrmachtsausstellung mit den entsprechenden Fotos hatte, wo man lachende Soldaten neben Erhängten saß, die da fotografiert haben. Auf der anderen Seite wurden die Veröffentlichungen, war die Wehrmachts Ausstellung umrahmt von einem Rahmenprogramm. Und in diesem Rahmenprogramm sind damals Leute wie Eppler aufgetreten und haben den Bombenkrieg in Dresden als Kriegsverbrechen bezeichnet. Das heißt, man hatte also eine Rahmung, hier die Enthüllung, die eigentlich ja keine war, aber es war nur dieses öffentliche Schweigen, das durchbrochen wurde. Und auf der anderen Seite war schon die erste Wehrmachtsausstellung umrahmt. Und so war das auch bei der zweiten in Peenemünde, als wir damals dorthin fahren sollten, war es so, dass faktisch das ganze Rahmenprogramm absolut geschichtsrevisionistisch war. Und die Wehrmachtsausstellung diente dazu, in Peenemünde diesen Standort, diesen Raketenstandort, der eigentlich ein Technikmuseum ist, wo viele Nazis hinpilgern und rechtes Gesindel hinpilgert, weil sie an die großartige V2 und Werner von Braun denken. Und die hatten einen schlechten Ruf. Und dann holt man die Wehrmachtsausstellung, um das symbolisch wieder gut werden zu lassen, und macht aber dann um die Wehrmachtsausstellung ein total geschichtsrevisionistisches Programm, wo die Deutschen als Opfer des Bombenkriegs und von Flucht und Vertreibung dargestellt werden. Und diese Geschichte, die hattest du auch hier bei diesem Hamburger Kriegsklotz oder bei der Auseinandersetzung darum. Vor 2 Jahren hat man eine Art dritte Wehrmachtsausstellung nach Hamburg geholt. Es war eine Ausstellung, die sich schon mit dem Thema Wehrmachtsjustiz beschäftigt. Und eine Wanderausstellung ist das. Und auch diese Wanderausstellung war umrahmt von lauter Veranstaltungen, in denen es zum Beispiel um so Themen ging wie Kollateralschäden, die die Bundeswehr in Afghanistan anrichtete, damals diesen Fall in Kunduz, und wo dann im Rahmenprogramm dieser Deserteursausstellung diskutiert wird, wie die Bundeswehr denn mit solchen Kollateralschäden umgehen soll. Und dann hochrangige Offiziere auftreten im Rahmen der Deserteursausstellung und dann über die aktuellen Aufgaben der Bundeswehr sprechen. Und so wurde das auch hier vorbereitet, dieses Deserteurdenkmal in Hamburg, also durch diese Umrahmung.
Ja, dazu fällt mir just ein, eine der Debatten der vergangenen Jahre in diesem Sinne war die Debatte um Neuengamme und dort eingeführte Bundeswehroffiziere,
genau,
Bundeswehrangehörige,
das hattest du ja auch in der Zeit, ja,
die als Guides dann Menschen durch die Gedenkstätte führen sollten.
Und, ja, und damals haben wir jetzt schon darüber diskutiert, dass 2008, als dort der erste Guide rausgeflogen ist, weil er die Bundeswehr da nicht durchführen wollte, war es sozusagen schon zu spät. Wir hatten ja damals eine Veranstaltung gemacht, die auch FSK aufgezeichnet hat und gesendet hat. Da war es ja schon so. Erstens war die Bundeswehr schon so lange da, nur damals fingen sie an, nicht nur in Zivil zu kommen, sondern auch in Uniform sich zu präsentieren in Neuengamme. Und als es dann Protest gab, dann kam in der Artikel in der Morgenpost, ja bitteschön, die Bundeswehr ist die Armee eines demokratischen Staats. Es ist doch sehr gut, wenn diese Bundeswehrsoldaten nach Neuengamme gehen und dort lernen. Wir leben jetzt nicht mehr in einem totalitären Land. Die Bundeswehr ist die Armee eines demokratischen Staats und das ist doch total gut. Also es ist sozusagen gar nicht mehr möglich gewesen, etwas dagegen zu sagen. Du konntest vielleicht noch sagen, dass es vielleicht für Überlebende von Neuengamme vielleicht nicht gerade toll ist, wenn sie dort Uniformierte sehen, aber das zählte schon damals nicht mehr. Das heißt, du hast so eine Entwicklung, wo Schritt für Schritt man sich vorarbeitet, das, was 2007 noch nicht möglich war, dann ist es 2008 möglich, mit Uniform dort aufzutreten, und 2009, wenn das durchgesetzt ist, ist es möglich, dass die Bundeswehr eigene Führung dort macht, und 2010 ist es möglich, dass ein Teil der Leute, die in der Gedenkstätte arbeiten, Referenten an der Bundeswehrhochschule werden. So läuft ja die Geschichte. Du hast also immer die Eroberung einer bestimmten Diskurshoheit, und wenn das sich gesetzt hat, sind neue Schritte möglich, die man vorher für ganz unmöglich gehalten hat. Und so ist es auch im Grunde hier mit diesem Ding, wenn du, wenn man da ins Detail geht mit diesem Denkmal und sieht zum Beispiel, wie der Senat faktisch eine sogenannte hochrangige Expertengruppe gebildet hat, die dafür gesorgt hat, dass es dieses neue Deserteursdenkmal neben den Kriegsklotz kommt. Da hatten ja auch die Wehrmachtsdeserteure hatten in einem Kreis vielleicht von 30, 40 Experten bis hin zum Oberbaudirektor eine Stimme.
Interessant ist ja, dass es das dritte Denkmal am gleichen Ort ist. Interessant in der Hinsicht, dass man sich ja immer die Frage stellt, warum merkt das eigentlich eine Linke, eine deutsche Linke nicht so richtig, was da geschieht, oder trägt sie das vielleicht gar mit? Und interessant ist, dass in den großen Auseinandersetzungen, ich glaube, das war in den 80er Jahren um den Kriegsklotz, ein damaliger Senat einen sogenannten Kompromiss geschlossen hat, nämlich einen Bildhauer, Alfred Hitlitschka, zu beauftragen, ein Gegendenkmal dorthin zu stellen. Und dieses Gegendenkmal hat trotz der großen Geschichte dieses Künstlers Hitlitschka die eindeutige Tendenz, das deutsche Volk als Opfer zu sehen. Und damit ein Protest die Spitze gebrochen hat, weil der Protest sich auf eine bestimmte Weise damit zufrieden gegeben hat. Es steht dort ein Denkmal. Die Kritik, die innere Auseinandersetzung mit dieser deutschen Opfersymbolik, die ist schon damals nicht sonderlich laut geworden.
Ja, das kann man so sagen. Also du hast halt mit dem Rettlitscher-Denkmal, Ding ging ja voraus. Also dieser Kriegsklotz sollte ja schon nach dem Willen der Engländer 1945 gesprengt werden. Und die Engländer haben aber damals die Linie vertreten, dass sie gesagt haben, das machen wir nicht selber, das sollen mal die Hamburger machen. Und mal sehen, wie sie Regierenden reagieren. Die haben sich 1000 Sachen einfallen lassen. Das wäre gar kein Kriegsklotz, sondern das wäre ein Art Friedhofsähnliches Denkmal wie eine Grabstätte und so weiter. Und dann gab es immer wieder Anträge, dass dieses Ding wegkommt. Und so ging die Zeit ins Land. Dann kam der Kalte Krieg und dann war das alles gar kein Thema mehr. Und im Grunde haben alle Hamburger sozialdemokratischen Senate seit 1945 alles getan, um die Forderung, der Kriegsklotz muss weg, zu verhindern. Und das war auch noch in den 70er und 80er Jahren. In den 70er kam dann diese sogenannte Friedensbewegung. Dann war dieser Kriegsklotz fast jeden Tag bemalt. Und dann hat man plötzlich Argumente, Gedenkstätten, pädagogische Argumente aus der Tasche gezogen und hat gesagt, diesen Kriegsklotz wegzumachen, ist ja echt keine Vergangenheitsbewältigung. Dann haben die Leute ja nichts mehr anhand dessen sie etwas lernen können. Also der muss hier stehen bleiben, damit man sieht, wie schlimm es mal war. Und dann hat man also die Verteidigung, die früher von der Springer-Presse und gibt ganze Kampagnen vom Abendblatt, warum dieses Ding stehen bleiben muss, also richtig rechtsradikale Sachen, die hat man dann ein bisschen gewandelt und hat gesagt, naja, man darf das Ding aus Gedenkstättenpädagogischen, das ist ja faktisch sich's leicht gemacht, wenn man ihn wegmacht. Und dann kam Rettlitscher mit seinem komischen Gegendenkmal. Also Rettlitscher ist ja eine ambivalente Person. Er hatte dann irgendwie vor, vier Themen zu machen und alle Themen, also die zwei, die dann realisiert wurden, nämlich die Versenkung dieses Schiffes in der Ostsee und die Bombardierung des Feuersturms, sind eigentlich Anklagen gegen die Alliierten. Ja? Mhm. Und der Rest ist auch nicht mehr fertig geworden. Und dann hat man nur jetzt in den letzten Jahren dann, also dieses Denkmal von Rettlitscher sollte ja als Gegendenkmal das erste Mal den Kriegsplatz legitimieren. Also wir machen ihn jetzt nicht mehr weg, weil jetzt haben wir das Denkmal von Radlicher. Und das hat aber nicht funktioniert. Dann sagt man jetzt, das Denkmal war vielleicht nicht geeignet, diesem Monument, diesem aggressiven Monument etwas entgegenzusetzen. Natürlich hat es das eher ergänzt, als was dagegen gesetzt. Und deswegen bräuchte man jetzt was anderes. Und daraus ist diese Sache entstanden, dass man verhindert hat, dass das Wehrmachtsdeserteure-Denkmal nicht an die Tatorte kommt, sondern dorthin. Das soll jetzt diese Lücke füllen, die Redlicher nicht gefüllt hat. Und es geht schon wieder darum, der Kriegsklotz muss bleiben. Hm. Das ist Hamburger Politik seit 1945. Hm.
Ja, Gunnar, ich glaube, das war rund. Wir haben das so ein bisschen ausgefüllt. Ich vermute, dass das nicht so einfach ist, nachzuvollziehen für Hörerinnen und Hörer, weil das ein großer, umfassender Diskurs ist, der sich dort in dieser Reihung dieser Denkmäler symbolisiert. Das Deserteursdenkmal hätte sehr gut aus meiner Sicht zum Beispiel gepasst auf einen frequentierten öffentlichen Platz bei den Gerichten.
Zum Beispiel, da hätte es auch hingehört.
Ja, dort, das ist ja auch beim Holzenglacis und dort gibt es so einen Moment des Aufhaltens, wenn man da so den Platz durchschreitet, weil dort ist ein verstörender, wie soll man sagen, ein verstörendes Symbol in Erinnerung an die Nazi-Justiz, zumindest angebracht. Und dort hätte ein solches Deserteursdenkmal für Menschen, ja, du hast die Zahl genannt, die enthauptet worden sind.
Für 200, also 40 mindestens in Holzenglacis, die anderen auf dem Truppenübungsplatz in Rahlstedt, ja. Mhm.
Genau.
Dort ja, hat vielleicht sollte man
einen würdigen Platz.
Finde ich auch. Das wäre der richtige Platz gewesen. Ich finde, dass man das auch weiter fordern sollte und dass man nicht sich damit zufrieden geben sollte, mit dem jetzt angestrebten Ergebnis. Jetzt sagen sie, jetzt ist der Kriegsklotz für immer gerettet, weil jetzt dieses Denkmal neben dran steht.
Und damit auch die deutsche Geschichte gerettet.
Genau. Und was man natürlich noch sagen muss, ist vielleicht noch ein Wort zu diesem Spruch, der da drauf steht. Ich habe ja eingangs gesagt, die Kritik am Kriegsklotz gehörte immer zum linken Konsens. Man muss natürlich fragen, was hat die Linke daran kritisiert? Man hat es als militaristische Verherrlichung des Militärs oder so weiter nur wahrgenommen. Aber dieser Satz, Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen, den er damals diese Punkband Slime umgedreht hat, ja, dass eine Kritik an diesem Satz gibt es eigentlich gar nicht, weil man tut so, als wäre dieser Satz, Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen, ein Nazisatz. Aber das ist kein Nazisatz, das ist faktisch ein Satz des bürgerlichen Staats, nämlich der Souverän offenbart seine Macht über das Leben nur durch den Tod, den er zu verlangen imstande ist. Das ist Hegel sozusagen. Also der Spruch, Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen, ist ja längst wieder aktualisiert. Und das ist kein Nazi-Satz. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum man an diesem Kriegsklotz hängt. Diese Sache hat wieder eine aktuelle Dimension. Und es gab beim letzten Volkstrauertag-Veranstaltung im Bundestag, gab es einen Redner, das war dieser Markus Merkel, der sagte ausdrücklich, wiederholte diesen Satz, der sagte, gerade angesichts der Gefallenen der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen wissen wir, es braucht auch heute, auch in der Demokratie, Menschen, die bereit sind, Risiken auf sich zu nehmen und zur Not ihr Leben dafür einzusetzen, dass die Würde des Menschen gewahrt bleibt, hier bei uns und anderswo. Das heißt, der hat diesen Satz, Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen, wiederholt. Das ist wieder aktuell und ich vermute doch sehr, dass man auch an diesem Satz hängt. Man will, und das war auch in früheren Auseinandersetzungen, das kann man im Abendblatt nachlesen, wenn es darum ging, den Kriegsklotz weghaben zu wollen, wurde letzten Endes auch diese Aussage verteidigt, weil die immer noch gilt.
Hm. Okay. Lassen wir so stehen, Gunnar, ne?
Lassen wir so stehen als Behauptung, also an diesem Kriegsplatz sollte man sich noch, oder an dem Bild, das sich jetzt bietet, ist es notwendig, meines Erachtens, sich noch abzuarbeiten und es nicht einfach so hinzunehmen, dass das jetzt damit beendet ist, das Thema.
Man hat ja auch rechtzeitig vor der Eröffnung oder Einweihung des Deserteursdenkmals dann auch den Kriegsklotz wieder in helles Weiß gesandt strahlt.
Genau.
In den vergangenen Tagen erst.
Erst 2-3 Tage vor der Einweihungszeremonie. Mhm.
Auch ein deutliches Zeichen. Mhm. Mehr als symbolisch.